In der heutigen Folge haben wir niemand Geringeres zu Gast als ein Urgestein des Motorradbewegtbildes. Es geht um niemand Geringeren als Jens Cook. Besser bekannt als Captain Cook auf YouTube ist er eine feste Größe in dieser wunderschönen Motorradwelt. Wie es alles dazu kam, wie die Anfänge in seinem Kinderzimmer mit Motorrad und Ölflecken dazu führten, dass er heute eines der bekanntesten Gesichter ist, das erfahrt ihr in dieser ersten Folge Gasgeflüster. Nächste Woche dann weitere Insights. Es gibt so viel zu erzählen, freut euch also auf eine gute Stunde Gespräch mit Jens Cook.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Und so sitzen wir hier bei strahlendem Sonnenschein. Los geht's mit einer neuen Folge Gasgeflüster. Und würde ich nicht wegen der Hitze extrem schwitzen heute, wäre es spätestens dann unser Gast. Denn ich bin ein klein bisschen aufgeregt, das habe ich im Vorgespräch schon deutlich gemacht. Ihr habt schon im Intro gehört, um wen es geht. Aber Michel, du hast das Ganze organisiert, deswegen übergebe ich an dich, hier das Intro entsprechend einzuleiten und sende natürlich auch hier sonnige Grüße an dich nach Darmstadt.
Ja, hallo Jan, jetzt erwischst du mich tatsächlich eiskalt auf dem falschen Fuß, weil ich gedacht habe, du willst diesen Fanboy-Moment nutzen und die Vorstellung hier übernehmen. Aber ich mache das jetzt natürlich gerne, springen in die Bresche und darf ankündigen, eine Person, die ich schon einige Male auf Präsentationen getroffen habe, mit der schon sehr, sehr viel Austausch stattgefunden hat, wir auch schon häufiger über das Thema Podcast gesprochen haben, die aber auch ultra unterwegs ist, Hans Dampf in allen Gassen, Hans Dampf auf allen Motorrädern und allen Untergründen und nicht nur das, er ist mit Sicherheit auch eine der prägendsten Personen in der Motorradbranche der letzten 15 Jahre und das nicht auf Verlagsseite, sondern einer der ersten, der in Bewegtbild die Emotionen rund ums Motorradfahren in die Wohnzimmer der Nation gebracht hat. Und diejenigen, die regelmäßig auf YouTube sind, werden sich jetzt schon denken, hey, es könnte Jens Cook sein. Und ihr habt natürlich völlig recht. Herzlichen Glückwunsch, wollte ich schon sagen. Herzlichen Glückwunsch. Der Punkt kommt später, denn es gibt was zu feiern. Das hatte ich jetzt schon vorgegriffen. Aber hallo Jens, schön, dass du bei uns hier am Gasgeflüster-Stammtisch. Also ich bin jetzt auch ein bisschen fanstruck. Ich bin ein bisschen nervös, die Aufregung schlägt zu. Herzlich willkommen am Gasgeflüster-Stammtisch, Jens Cook.
Ja, danke ihr Lieben, dass ich dabei sein kann mal. Danke, dass es geklappt hat. Ich freue mich total. Und wir kochen hier alle in unserem eigenen Wasser gerade. Draußen sind es über 30 Grad. Und ich würde sagen, das wird bestimmt interessant, weil ihr habt ja so ein bisschen gegoogelt vielleicht, oder?
Wir haben nicht nur gegoogelt, ich habe auch sogar nochmal die KI angehauen. Und da bin ich gespannt, weil ich da bei einigen Sachen nicht sicher bin, ob sie da nicht halluziniert hat und das alles so stimmt. Aber deswegen bist du ja da, um den Ganzen auf den Grund zu gehen. Aber Jens, für den unwahrscheinlichen Fall, dass dich jemand nicht kennt, würde ich dich bitten, sag doch einfach nochmal kurz ein bisschen was zu dir. Wer bist du, was machst du? Weil ich glaube, wir könnten uns zwar 5 unterschiedliche Ankündigungen ausdenken, wie man dich eigentlich beschreibt und keine wird so richtig treffen. Hans Dampf in allen Gassen, das ist wahrscheinlich schon mal der Oberbegriff. Aber wie würdest du dich denn jemanden vorstellen, den du am Stammtisch triffst, der dich noch nie gesehen hat? Was würdest du denn sagen? Was machst du eigentlich? Wer bist du?
Ja, ich meistens sage ich ja, dass ich Gelenkbusfahrer bin, um das Ganze so ein bisschen so zu reduzieren. Nee, Quatsch. Zu meiner Person, ja, ich Jens Cook und was zeichnet mich aus? Ich bezeichne mich ja selber als Videohandwerker, dadurch, dass ich selber einen Motorradladen hatte und da viele Jahre einfach mit jeder Marke zu tun hatte. Habe ich mir irgendwann gedacht, so als mein Steuerberater sagte so, machen Sie doch mal was irgendwie richtig so, irgendwie, weil ich so Ringe unter den Augen hatte und nachts immer Videos geschnitten habe und tagsüber die Kunden bedient habe. Dann habe ich mir gedacht, so nee, ich bin Handwerker, ich kann jetzt hier nicht Traumtänzer machen und jetzt bin ich quasi Videohandwerker, könnte man so bezeichnen, genau.
Das ist ja aber eine, also ich möchte schon sagen, fast Untertreibung, Videohandwerker. Und es ist ja viel zu kurz dem gegriffen, was du alles gemacht hast. Weil als Videohandwerker könnte man ja auch jemanden beschreiben, der in Anführungszeichen nur irgendwie cuttet oder jemand, der nur die Kamera in der Hand hat. Und du machst ja letztendlich alles. Aber vielleicht fangen wir da ein bisschen weiter vorne an. Du hast ja gesagt, standest in der Werkstatt führ uns doch mal ganz kurz so ein bisschen durch deinen Lebenslauf. Wie ging es eigentlich los? Weil du bist ja jetzt nicht der klassische so, ich habe mich aufs Motorrad gesetzt oder mein Vater hat mich aufs Motorrad gesetzt und dann war alles andere Geschichte. Ich war sofort infiziert und habe einfach alles nur auf den Motorrad-Lifestyle ausgelegt. Sondern du hast ja doch irgendwie eine etwas bewegtere Historie, kann man sagen, oder zumindest nicht so vorgeschriebene Vita, wenn ich das so sagen darf.
Ja, richtig. Bei mir ist es losgegangen so mit 14. Da bin ich irgendwie auf einem Müllhaufen lag ein Mofa. Und so bin ich mit 14 Jahren zu meinem ersten Mofa gekommen. Wir waren immer so eine coole Clique. Die anderen waren immer ein bisschen älter und durften schon Mofa fahren. Und dann habe ich halt mit 14 Jahren da das Ding aus dem Müll gezogen, habe das mit Hammer, Zange, Schraubenzieher wieder fit gemacht. Und ich muss dazu sagen, mein Vater ist relativ früh gestorben, da war ich 11 und meine Mutter hatte mich da gar nicht im Griff. Also ich hatte da einfach so einen eigenen Kopf, eine eigene Idee und mit dem Mofa hat das Ganze angefangen bei mir, wie bei vielen anderen ja auch. Das war so der erste Zugang zum Motorisierten. Und irgendwann muss man eine Ausbildung machen und da habe ich eine Ausbildung gemacht in Aachen an der TH, an der Hochschule als Maschinenbaumechaniker für biomedizinische Technik. Das war so mein Start quasi, einfach Technik zu verstehen. Und das war eine super geile Ausbildung. Und das waren so meine ersten Erfahrungen, dass man, weil Internet gab es ja noch nicht wirklich, dass man da irgendwas am Mofa verändern konnte. Das war so der Hintergrund. Also weniger so, was so die biomedizinische Technik kann, auch bestimmt klasse, aber wir hatten alle unsere Karren im Kopf. Nachher waren das dann Roller, diese Vespa-Blechroller und haben da irre Sachen gebaut. Also weil wir auch diese Maschinen hatten und als Hochschulinstitut stehst du da nicht so unter Druck irgendwie zu produzieren, sondern wir konnten da eher kreativ sein und meine ganzen anderen Kumpels haben auch so Ausbildungen gemacht. Und dann konnten wir quasi alles bauen, was die Maschinen hergaben von den Instituten. Also es war richtig geil, die Zeit. Also da haben wir viel gelernt auf jeden Fall.
Für mich war nämlich tatsächlich gerade die Frage, weil du das ja beschrieben hast mit diesem, das Mofa 14 von der Müllhalde sprichwörtlich oder vom Müllberg gezogen. Und dann ist natürlich auch klar, dass du da selber Hand anlegen musst. Und es wäre jetzt meine erste Frage gewesen, okay, wo kommt denn die Expertise oder vielleicht auch der Mut her zu sagen, ja, ich gehe das jetzt selber an. Ne? Du brauchst ja irgendwie Zugang zur Werkstatt. Man sollte jetzt nicht nur zwei linke Hände haben, um das Ding wieder fit zu machen, weil ich bin mir sicher, so wie ich dich einschätze, war da nicht nur, okay, gangbar machen, damit das Ding wieder fährt, sondern es war mit Sicherheit auch irgendwie Optimierung gleich mit dabei. Es sollte ja wahrscheinlich schneller laufen. Illegal war es sowieso, weil du warst ja 14. Wo kam denn da der Background her und der Mut auch, das anzugehen?
Ja, also es gab tatsächlich einfach gar keinen Background. Wir haben uns da alle so reingefuchst, so, weil niemand ja einen Background hatte. Früher hast du mal ein Buch gelesen, wie was funktioniert. Also dann warst du aber schon hochgebildet. Und so einfach, wie es jetzt heute ist, dass du irgendwie mal eine KI fragst oder googelst, wie kriege ich irgendwas geöffnet oder so. Nee, also das würde ich eher sagen, so Jugend forscht. Und dann mit Hammer, Zange, Schraubendreher, also auch ganz rudimentäres Billo-Werkzeug, was man so im Keller liegen hat, was jeder so im Keller liegen hat. Damit ist es losgegangen. Und ich weiß noch, das ging relativ schnell, weil wenn du so einen Freundeskreis hast, hat jeder irgendeine Idee. Dann wird ganz wild geschraubt und nachher, oh, fährt. Und meine erste Probefahrt war relativ kurz. Das war so ein Peugeot-Ding. mit einer Variomatik und die ist mir dann komplett auseinandergeflogen und da muss ich jedes Mal wieder schmunzeln und merke selber, wie jung ich ja noch war. Dann habe ich mir gedacht, gut, da müssen irgendwelche Kugeln rein und welche Kugeln hast du als 14-Jähriger irgendwo auf Tasche liegen?
Murmeln.
Glasmurmeln. Murmeln. Ja, Glasmurmeln da rein und dann lief das Ding wieder. Also es war schon wild die Zeit, definitiv. Das war richtig geil.
Also angefixt direkt auch von der Technik und du hast beschrieben, dass du dann an die TH gegangen bist, aber eigentlich in den Ausbildungsbereich, der nicht der naheliegendste ist. Man hätte ja sagen können, wenn du so viel Öl unter den Fingernägeln dann schon hast, dann gehst du natürlich in die Motorradwerkstatt und machst eine Ausbildung als Zweiradmechaniker und dann so klassisch diesen Meisterweg. Wie kam es denn zu diesem, ich sag mal, nicht ganz geraden Technikweg, wenn es um das Thema Motorrad geht?
Ja, ich hatte meine Mutter ja schon angesprochen, da hatte sie auf jeden Fall mich noch ein bisschen im Griff, hat sie gesagt, Junge, du musst das so machen wie der Opa, der war Ingenieur und du musst das hier an der TH machen, das ist eine gute Basis. Und damals waren ja, keine Ahnung, 400 Bewerbungen auf einen Ausbildungsplatz, dann musstest du irgendwelche Tests machen, ob du überhaupt geeignet bist, gibt's ja jetzt auch alles nicht mehr. Und das war so der Anfang. Natürlich hatte ich die Idee, Zweiradmechaniker zu machen. Das wäre auch naheliegend, eine Idee. Aber auch da war das, ein bisschen höher gestellt, Maschinenbaumechaniker zu machen. Dass du vielleicht ein Level höher einsteigst da in dem Bereich. Und Maschinenbaumechaniker ist ja nicht nur irgendwelche Sachen erzeugen, sondern von der Zeichnung bis zum Bedienen von Maschinen halt echt vielseitig ist. Also ein paar Jungs, die da in dem Job immer noch arbeiten, die kenne ich ja und das ist schon ein spannendes Thema. Hat mir dann irgendwo auch erstmal von der Theorie-Seite gefallen, aber dann gab es ja später noch eine Änderung, wo ich gesagt habe, okay, Freunde, das ist schon alles cool, aber ich brauche viel mehr Nähe jetzt zum Motorrad. Und dann habe ich die Kfz-Mechaniker Schwerpunkt Zweirad-Ausbildung nochmal drangehängt. Also das war so der zweite Schritt.
Ach, krass.
Erstmal das, was ich wollte, und dann das, was ich wollte.
Logischer Schritt. Und ich meine, vom Ende her gesehen, hatte deine Mutter ja auch nicht ganz unrecht. Du kannst zumindest heute sagen, guck mal, Mama, aus dem Bub ist tatsächlich was geworden. Ich glaube, das können wir, auch wenn du wahrscheinlich noch ein paar Jahre arbeiten musst, jetzt schon mal festhalten, dass das irgendwie doch ganz gut funktioniert hat. Aber du hast es dann gesagt, dann kam die Zweiradlehre, wenn ich das so nennen darf. Wie ging es denn dann weiter, bevor du der wurdest, der du heute bist?
Ja gut, ich habe erstmal gedacht, so wenn ich als Mechaniker arbeite, muss ich ja irgendwie meinen Marktwert verbessern und habe dann darauf geachtet, dass ich nach der Ausbildung so oft es geht wechsle, um alle Marken nachher geschraubt zu haben. Also das war so meine Idee, weil ich mir gedacht habe, wenn du jetzt einen guten Koch hast, der ist richtig gut, wenn der auf der ganzen Welt mal gekocht hat. Also, sag ich mal, global gesehen hatte ich jetzt keine große Auswahl, aber ladenmäßig. Und dann habe ich das so hingekriegt, dass ich bis auf Harley-Davidson alle Brands geschraubt habe auch. Und das ist jetzt im Nachhinein das, was mir auch so zugute kommt. Und wenn du, sag ich mal, mit einer Erfahrung dich vorstellst in einem Laden, also der erste Laden war, ja, ich habe jetzt meine Ausbildung fertig, so, ich bin der Jens, hallo, kannst losgehen. Ja, kannst mal Probe arbeiten. Und Laden Nummer 1 hatte Suzuki, Kawasaki und Triumph. Und und dann ist es auch schon so ein bisschen so mit der Rennerei losgegangen. In dem Laden, wo ich gelernt habe, der hatte Guzzi, Aprilia und so ein bisschen Ducati und ja, so und von Laden zu Laden sind das natürlich mehr Brands geworden und irgendwann haben auch Läden gefragt, so Mensch, wo willst du, wie läuft's denn bei dir, hast du nicht Bock bei uns irgendwie anzufangen? So hat das die Runde gemacht, auch immer noch so, ja, Internet war immer noch nicht so, nee, es war eigentlich noch vor der Internetzeit, so Mund-zu-Mund-Propaganda. So, da gibt es einen, der schon viele Marken geschraubt hat und so ein bisschen Rennen fährt. Das war immer so der Anlass. So, dass,
von welchem Zeitverlauf sprechen wir denn da? Weil du auch gerade eben so Anfänge von Internet und so weiter dann so genannt hast. Also wann hattest du denn deine Zweiradlehre abgeschlossen und über welchen Zeitverlauf hast du dann so deine Zweiradkarriere oder Mechanikerkarriere ausgebaut?
Boah, das war was, wann waren das? Oh. Jetzt also mit den Jahreszahlen habe ich gar nicht im Griff irgendwie, weil ich so im Jetzt lebe. So alles, was hinter mir ist, ist. Also sagen wir mal so, so richtig losgegangen mit dem Internet ist es, da bin ich schon in der Superstock IDM gefahren. Und das war für ein Team aus dem Schwarzwald. Und der sagte dann, Hast du schon mal im Internet gesurft? Wir müssen ja noch was arbeiten, aber da ist ein Rechner, da kannst du mal probieren, was das Internet so kann. So, jo, alles klar. Aber da hatte ich schon in vielen Läden gearbeitet und bin auch, hatte da schon angefangen, so ernsthaft so mich mit dem Rennthema zu befassen. Aber wir haben, glaube ich, so diesen einen Punkt noch übersprungen, dass ich mein erstes Motorrad gekriegt habe. Das war nämlich super witzig. Ja. Ich wollte eigentlich immer eine Enduro haben. Und mit 18 war es so, dass meine Mutter gesagt hat, ja, ein Motorrad kaufen, so, das kannst du vergessen. Wir haben kein Geld dafür. Und meine Oma hat dann gesagt, Junge, ich sponsor dich, such dir da mal was Gebrauchtes raus. Und da wollte ich eine Enduro haben. Und bin hier zu einem Händler und dann sagte der Händler, das war alles noch vor Ausbildung und so, oder während meiner ersten Ausbildung, da sagte er, was willst du denn machen? Ist ja rumfahren einfach. und in Urlaub fahren. Ja, alles. Ich will einfach nur fahren. Ich bin der Fahrer. Und dann hatte ich mir so eine DR 400 eingebildet, irgendwie sowas in die Richtung. DR 350S. Ich sagte, nee, das kannst du, da musst du hier so eine nehmen. Da war eine Kawasaki GPZ 500S.
Ach was.
Ich dachte, boah, ja, auch cool. Auch cool irgendwie. Und meine damalige Freundin, die war mit. Da sag ich, aber wenn das mit der Suzuki nichts wird, dann so eine 400er Kawa wäre doch geil. Dann hat die noch gesagt, nee, die ist zu teuer, die hätte noch mal ein paar 100 Mark mehr gekostet. Dachte, nee, dann nimm doch die GPZ 500S. Und ja, so bin ich dann auch zu meinem ersten Motorrad gekommen. Und das war auch die Weiche, die gelegt wurde, dass ich irgendwie straßenorientiert umgepolt wurde in dem Augenblick. Also das war irgendwie ganz witzig so, weil ich so dieses Enduro-Thema so im Kopf hatte und dann, naja, Straßenmotorrad. So ist das ganze Motorradthema losgegangen und dann natürlich verstärkt durch Ausbildung und die ganzen Sachen in den Läden geschraubt und gemacht, da ist es dann weitergegangen.
Also eine mega spannende Geschichte auch von der Entwicklung deiner Präferenzen, denn wir wissen ja heute, also ich sag mal 30 Jahre nach oder 35 Jahre nachdem das losgegangen ist, bist du jetzt wieder hart im Offroad-Modus unterwegs und machst quasi alle Länder unsicher und zwar abseits asphaltierter Straßen. Du hast aber angedeutet, der Trend ging dann Richtung Sportlichkeit. Du warst dann in der IDM Superstock auch unterwegs und hast aber auch so deine Erfahrungen bei den verschiedenen Mechanikern bzw. Händlern und Werkstätten angesprochen und auch, dass du da so einen gewissen Hintergedanken dabei hattest, maximal viel Erfahrung zu sammeln. Gab es denn da einen, wie soll ich sagen, noch ein Ziel darüber? Denn es ist ja eigentlich auch eine ungewöhnliche Karriere. Du hast es beschrieben, aus dem, ich sag mal, kulinarischen Umfeld kennt man das natürlich. Ich denke, jeder von uns kennt irgendwie einen Koch und weiß, dass der versucht hat, in möglichst vielen Hotels zu arbeiten und vielleicht auch außerhalb der deutschen Küche, um Erfahrung zu sammeln. Aber ich kenne jetzt nicht so viele Kfz-Mechaniker im Autobereich und auch nicht im Zweiradbereich, die gesagt haben, ja, ich war halt mal bei Opel und dann war ich bei Ford und dann bin ich zu Ducati und dann war ich bei Moto Guzzi, einfach um maximal viel Erfahrung zu sammeln. War das einfach nur die pure Neugierde oder hast du das quasi schon mehr oder minder so als Fundament geschaffen, um zu sagen, ja, vielleicht werde ich irgendwann selbstständig, vielleicht mache ich eine eigene Werkstatt auf. Ich habe irgendwie so dieses Gefühl, nachdem ich im Internet gesurft habe, dieses Medienthema ist geil, ich will irgendwas in diese Richtung machen. Gab es da irgendwas, das dich da motiviert hat?
Also ich muss da sagen, zu dem Zeitpunkt war das wirklich das Eigeninteresse, dass ich gesagt habe, ich möchte einfach so fit sein auf allen Brands, dass ich, egal wo ich nachher bin, mal arbeiten kann. So dieses Selbstständigwerden war da nicht so Thema. Einfach weil es auch finanziell, ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen, gar nicht machbar war erstmal. Also es war für nichts Kohle da. Wir hatten noch nicht mal ein Auto. Also meine Mutter ist Roller gefahren. Wild. Und die ist Roller gefahren, weil ich zu meiner Oma gesagt habe, die Mutti, die braucht einen Roller. Und dann wollte meine Mutter erst gar nicht Roller fahren. Also so ist das irgendwie entstanden. Und dann ist es wirklich durchs eigene Interesse gekommen. Also wir haben viel, viel Zeit und nach nachher natürlich auch viele Bücher gelesen über Zweitakt-Tuning, Auspuffabwicklungen, Roller-Tuning, sowas halt. Und haben krasse Fahrzeuge gebaut auch. Also wir haben immer einen in der Clique gehabt, der Kohle hatte, aber der hatte leider so 10 linke Daumen. Ne? Dann mussten wir ran und haben den supportet. Und das war einfach super spannend. Und ich habe mich immer in der Funktion gesehen, so ich möchte wissen, wie machen die anderen Brands das, wie funktioniert es bei den anderen Marken. Also das war für mich so das Spannende. Was natürlich im Nachhinein mega cool war, als ich mich selbstständig gemacht habe, dass mir da eigentlich keiner mehr erzählen konnte, wie irgendwas funktioniert. Also das ging bis dahin. Ich war eine Zeit lang mal Werkstattleiter in so einem riesen Quadladen. Da haben wir fast 600 Fahrzeuge gedreht jedes Jahr. Also richtig krass viele. Und wenn du ein guter Mechaniker bist, schraubst du quasi in der Saison und im Winter gibt es dann Schulungen. Da sind wir auf Schulungen gekommen und da haben die gesagt, ah, okay, ja, die Jungs sind da, vielleicht können die auch hier die Schulung machen. Das war so ganz witzig, weil wir einfach super viel Erfahrung hatten, ne? Und große Läden bedeutet natürlich immer, es dreht sich viel und dann hast du eignest du dir so viel Wissen in kurzer Zeit an, weil du halt Probleme hast, wo die anderen vielleicht nicht so haben, ne? Wo die anderen gar nicht so in dem Thema sind. Da wird mal ein Fahrzeug von irgendwelchen Exoten verkauft und wenn du da aber 50 am Laufen hast, dann passiert da halt mehr, ne? Ja, so war das.
Das Interesse für die Technik, das intensiviert sich jetzt ja in deiner Geschichte. Das spürt man ja, das hört man da so raus. Und unsere regelmäßigen Zuhörenden wissen, dass ich inzwischen mehr Projekte als laufende Reparaturen bei mir in der Werkstatt stehen habe, beziehungsweise in der Garage. So, jetzt hast du natürlich auch angedeutet, deine Mama hatte selber gar kein Auto. Ich gehe davon aus, ihr werdet jetzt nicht irgendwo auf einem großen Bauernhof gelebt haben. Und es gab wenig Infrastruktur in Form von Werkzeug etc. Wie und wo hast du denn überhaupt geschraubt? Weil ich meine, das, was du jetzt beschreibst, ist ja vielleicht auch stereotypisch eigentlich für viele Leute, die irgendwie Bock auf das Thema Mobilität haben und Schrauben und Erfahrung sammeln, egal ob das jetzt Zwei- oder Vierrad ist, aber die dann vielleicht sagen, bei mir jetzt auch das Beispiel, ich habe nicht mal Strom in der Garage und die Einfahrt ist irgendwie shit oder was auch immer. Du hast ja da wahrscheinlich Erfahrung gesammelt. Wie lief das denn damals bei dir ab? Hast du auf dem Bürgersteig vor der Haustür geschraubt oder war das dann immer so, dass du die Mopeds mit in die Werkstatt nehmen konntest, wo du dann beim Kumpel warst oder deine Ausbildung gemacht hast. Wie lief das denn?
Ja, das ist eine gute Frage von deiner Seite. Das ist natürlich viel draußen passiert, ne? Also vorm Haus, wir haben in einem Reihenhäuschen gewohnt und an den Mülltonnen, das war immer so Treffpunkt, also so Sammelmülltonnenblock, wo sich alle getroffen haben, weil noch kein Handy und so. Und da wurde auch viel geschraubt. Also wirklich auf dem flachen Boden, auf dem Asphalt.
Ach, krass.
Und irgendwann habe ich gesagt, was du schon ansprichst, kalt war es, ich brauche eine Heizung, ich brauche Strom, ich ziehe in mein Kinderzimmer und nehme da mal die erste Karre mit. Jetzt war das natürlich nicht ebenerdig, sondern einfach eine Wendeltreppe hoch im ersten Stock.
Nein.
Und da war dann auch tatsächlich das erste Mofa gestanden. Da hat der Teppich die ersten Flecken gekriegt. Dann ist der Teppich rausgeflogen. Dann wurde der Spieletisch, so wurde so eher niedrig dran saß, zum stationären Motoraufnahmetestgerät, wo wir stationär Motoren getestet haben, dass wir alle die Kotzerei gekriegt haben.
Im
Also
Kinderzimmer.
richtig wild. Im Kinderzimmer, in der Reihenhaussiedlung. Unfassbar. Also ja, das war die wildeste Zeit. Und nachher war dann so, im Kinderzimmer war unser Motorenteststand. Und im Keller haben wir den ganzen Keller so ein bisschen aufgeräumt von dem Reihenhäuschen. Und da haben wir dann Motorhälften gefräst, Kurbelwellen bearbeitet. Jeder hat so sein Fachgebiet gehabt. Und die Jungs, die da mitgemacht haben, sind jetzt alle in Firmen gelandet, die für die Formel 1 entwickeln. Also so richtig High Level. Also super interessant war das. Und
Also
da denke ich
super.
so, der Einzige, der total abgedriftet ist, bin ich. Aber Ich habe auch richtig Spaß dabei, ist ja egal.
Ich hoffe, deine Freundinnen und Freunde da auch, die ja mit beteiligt waren. Ich denke mir einfach nur so, boah, Mama, guck, musste wirklich ganz schön was aushalten. Frag mich, ob die sich irgendwann gedacht hat, ob sie nicht mal sagt, mein Junge, willst du es nicht doch mal mit den Drogen probieren, wie andere in dem Alter oder so, ja? Hätte man zu einem gewissen Grad vielleicht sogar nachvollziehen können. Zurück jetzt aber vom Kinderzimmer nochmal den Blick auf deine weitere Karriere dann. Du hast ja gesagt, du hast dich dann selbstständig gemacht. Da hatte ich nämlich schon erste Unklarheiten bei mir. Mit einer eigenen Werkstatt oder warst du Händler? Oder was war diese Selbstständigkeit dann? Weil das sind die Informationen, wo ich nicht ganz klar weiß, was da passiert ist.
Ja, ich war in den letzten Zügen, beziehungsweise ich war eigentlich in einem guten Job. Ich war Werkstattleiter, eben in so einem riesen Quadladen. Und dann quatschte mich ein Bekannter zu, so, Mensch, lass uns einen Laden zusammen machen. Der war Mechaniker bei einem Händler im Ort, also wo wir auch alle gelebt haben. Und der wollte verkaufen. Und der war KTM-Händler. Und dann habe ich gesagt, ja, du, ich habe eigentlich ein gutes Leben, ich habe mein Auskommen, so gut kennen wir uns nicht, ich denke nicht, dass das was wird, aber der war dann echt hartnäckig und nach langem Hin und Her habe ich gesagt, gut, habe ich mich so ein bisschen überreden lassen und habe gesagt, pass auf, der Teil hier, Buchhaltung und so, da habe ich gar keinen Bock drauf, also wirklich gar keinen Bock. Ich kenne alle Leute durch die Rennerei, ich schraube gerne, ich mach Marketing für uns. Wenn wir das so aufgeteilt kriegen, dann bin ich mit an Bord und dann habe ich eben mit einem Kompagnon einmal einen KTM-Vertrag bekommen. Und dann war ich KTM-Händler. Und das war wild. Also wir haben ultra viel gedreht in der ersten Zeit. Also der das vorher gemacht hatte, der hat eher so die weinroten Zahlen geschrieben und wir haben, da hat bei uns hat es direkt geknallt. Also so Vollgas. Also mit endlos vielen Motorrädern, die wir verkauft haben, Klamotten. Also es war richtig geil, bis ich dann irgendwann draufgekommen bin, dass der Kollege beim Durchzweiteilen den Fensterplatz hatte, was sehr traurig war. Und dann musste man das irgendwie auseinander tüfteln. Und dann habe ich mir eine Woche Zeit genommen, um mir Gedanken zu machen. Und da lief das dann schon auch mit dieser Fernsehgeschichte, ging das schon los. Da habe ich mir gedacht, Mensch, irgendwie bringt das jetzt nichts, wenn ich jetzt den Laden weiterführe. Und dann haben wir so auseinander dividiert, dass er mich ausgezahlt hat. Und ich habe dann einen zweiten Laden eröffnet im Ort, aber als freier Händler. Was im Nachhinein die ever beste Entscheidung war. Und dann habe ich von der Ausrichtung das so geplant, dass ich den Laden komplett alleine mache, weil mein Vertrauen einfach weg war, mit irgendwem nochmal jemals was zusammenzumachen. Das war eine mega Enttäuschung. Und und so bin ich dann quasi zu meinem ersten Laden gekommen, den ich alleine betrieben habe.
Sag mal, Jan, erinnerst du dich noch, was mich bei der Präsentation der neuen Triumph Trident 800 neben Motorrad und Straßen am meisten beeindruckt hat?
Klar, du warst doch voll des Lobes für den Michelin Road 6, der bei der Trident als Erstbereifung montiert ist.
Genau, egal ob enge Passsträßchen oder schnelle Radien, nass oder trocken, die Kombination aus Reifen und Motorrad hat einfach mächtig Laune gemacht.
Und warum fragst du?
Na, du weißt ja, wie das ist. Das Reifenmodell wechselt man nicht einfach mal so und für Normalos gibt es eigentlich kaum Möglichkeiten, neue Reifen so zu testen.
Stimmt, eigentlich bräuchte man sowas wie eine Zufriedenheitsgarantie, damit man Reifen auf dem eigenen Motorrad sorgenfrei ausprobieren kann.
Und genau sowas gibt es jetzt bei Michelin.
Dein Ernst?
Mein voller Ernst. Wer jetzt bis zum 30.06. einen Satz Michelin Anarchy Adventure 2, Anarchy Road, Road 6, Road 6 GT, Power 6 oder Power GP2 beim Händler seines Vertrauens kauft und innerhalb von 7 Tagen bei Michelin registriert, kann die neuen Reifen 30 Tage lang testen. Bei Nichtgefallen lässt man die Reifen einfach wieder demontieren und bekommt sein Geld zurück.
Und was ist mit den Werkstattkosten?
Selbst die übernimmt Michelin.
Kann nicht sein.
Doch, und weißt du, was sogar noch besser ist?
Alter, spann mich nicht mehr so auf die Folter.
Wer so zufrieden ist wie ich mit dem Road 6 auf der Trident und den Reifensatz behält, bekommt sogar noch 30 Euro Zufriedenheitsprämie.
Der Hammer. Das waren jetzt aber ganz schön viele Michelin-Reifenmodelle, Daten und Informationen. Gibt's das irgendwo auch gebündelt?
Klar. Alle Details zur Michelin-Zufriedenheitsgarantie findest du über den Link in den Shownotes.
Also, jetzt habe ich ganz viele Fragen, weil du hast in diesem
Ja,
kurzen,
klar.
in dieser kurzen, langen Antwort so viele Themen aufgebracht. Zum einen musst du gleich mal aufdröseln, weil ich glaube, das ist ein Aachener Sprichwort, wenn jemand einen Fensterplatz hat. Ich weiß zumindest nicht, was es genau damit auf sich hat. Aber vorab, du hast gesagt, der Typ ist hartnäckig geblieben, der diesen Händler, den Laden quasi überlassen hat. Ich meine, was war denn das Verkaufsargument, wenn ihr davor einfach nur tiefrote Zahlen geschrieben habt? Und was habt ihr vor allem gemacht, um das so radikal zu ändern? War das eine glückliche KTM-Offensive oder wart ihr einfach geile Typen? Also das unstrittig eh, aber was habt ihr gemacht?
Was haben wir gemacht? Also der den Laden vorher hatte, der war was älter, hatte so seinen eigenen Kopf und konnte auch nicht so wirklich mit den Menschen umgehen, ne? Und wenn du Kunden hast, die in den Laden reinkommen, du bist ja, du teilst ja erstmal dieselbe Leidenschaft, dann hast du die Leute direkt. Und wenn dann Vertrauen da ist, dann geht es halt auch schnell, ne? Und deswegen musst du eigentlich gar nicht viel dazu tun. Wenn du Bock hast auf Leute, Bock hast auf Karren, dann ist das ein Selbstläufer. Und mit KTM war das damals, also damals wurde Kohle bezahlt, um an Händlervertrag zu kommen. Also richtig krass. Also das kann man sich ganz schwer vorstellen, ne?
Also
Jetzt
du meinst,
sind
du hast
viele.
Geld bezahlt an die Hersteller, dass du da quasi reinkommen konntest, weil das Interesse so groß war. Also der Wettbewerb unter den Händlern war so groß, ja?
Ja, so ungefähr so. Also es gibt ja quasi eine gewisse Anzahl an Händlern und die wird auch meistens nicht überschritten. Also das war schon ein Privileg, dass du da KTM-Händler sein durftest. Und der vorher den Laden hatte, hat sich das natürlich bezahlen lassen. Den Schrott, den wir ihm da abgekauft haben, das war eher Quatsch, ja. Aber den Händlervertrag dann zu kriegen, das war unser Goal, ne? Das war einfach das Ding, dass wir dann gesagt haben, gut, jetzt können wir da richtig was draus machen. Das ist nicht nur, dass du irgendeinen Laden hast, sondern so damals so KTM-Händler zu sein, war schon eine fette Nummer auf jeden Fall.
Und das war dann vermutlich, sagen wir mal, Mitte, Ende der 2000er Jahre so in dem Zeitfenster. Ich glaube, KTM hat ja so Ende der 90er angefangen, richtig Gas zu geben. Die mussten dann ja wahrscheinlich Reputation erst
Ja.
aufbauen. Zeitlich kommt das so hin, ja?
Ja, so das war so Anfang 2000er war das, also wo KTM schon richtig Fahrt aufgenommen hat. Und genau, und da haben wir dann schön gestartet. Und ja, das ist auch im Endeffekt diese Basis, wo dann alles nachher zusammengelaufen ist. Also TV, Laden, Bekanntheitsgrad, dann hat TV irgendwie Ideen gehabt. Deswegen war am Anfang bei Grip auch relativ viel KTM zu sehen.
Okay.
Lustigerweise, weil das
Jetzt
halt für
bist
uns das Einfachste war.
du da gerade reingesprungen, so, ne? Also Grip war ja quasi dann, für alle, die es nicht kennen, Fernsehsendung, die sich eigentlich immer mit Autos beschäftigt hat, gestartet, meine ich, auf Kabel 1, korrigiere mich da gerne. Ich weiß nicht,
RTL2.
RTL 2, sowas, ja genau. Hol mich ab, weil ich mein Motorrad, wir haben bis heute irgendwie eher so eine Nische, kann man ja sagen. Und das war auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Wie kam es dazu letztendlich? Hattest du da einfach Kontakt und hast gesagt, hey, ich bin Jens, ich habe voll Bock auf ein geiles Videoformat im Fernsehen? Kam da jemand auf dich zu oder wie ist das zustande gekommen?
Das war auch super witzig, diese Story. Und zwar der Thomas Kutthoff, der Kutti. Viele kennen den Kutti noch von den Mo-Zeiten. Und Kutti ist damals ein Jahr lang immer in der gleichen Box gewesen. Also wir sind ja zusammen Rennen gefahren. Kutti ist in der IDM Supersport gefahren und ich in der IDM Superbike. Und so haben wir uns quasi angefreundet, weil wir ein Jahr lang immer die gleiche Box hatten, egal auf welcher Rennstrecke. Kutti war immer in der gleichen Box. Und irgendwann hat sich Kutti gemeldet und hat gesagt, da gibt es eine neue Fernsehsendung, so eine Autosendung, und die brauchen irgendwie einen Typen, der mit dem Motorrad fährt. Und wir haben ja, und damals, als Kutti angerufen hatte, war er Pressesprecher international bei KTM. Und ich war gerade frisch KTM-Händler. Und bis dahin hatten sich unsere Wege auch getrennt. Da sagte, du bist ja auch Händler, hast du nicht Bock, da mal mitzumachen? Dann habe ich gesagt, Kutti, ich habe hier so viel um die Ohren. Lass mal gut sein. Ich habe auch keinen Bock, dass irgendwie wieder so ein Autoformat den Motorradfahrer da runterzieht. Und von daher habe ich gesagt, so nee, habe ich erstmal keinen Bock. Und der war dann auch sehr hartnäckig und hat irgendwann, also jeden Tag hat er angerufen und sagte, komm, einmal, mach da einmal mit und das wäre doch witzig. Und gemacht, getan, das ist jetzt 19 Jahre her, wo ich da mitgemacht habe. Das war so ein Duell KTM RC8 gegen den Audi R8 mit dem V8-Motor. Und das war so mein Anfang bei Grip, was halt total gut gematcht hat. Also quasi mein Laden hat mich vermietet quasi an die Fernsehsendung, die es da gab. Und damals war Grip ja nicht populär oder noch nicht populär und hat erst dann so einen Kultstatus erreicht. Also das war auch eine interessante Entwicklung. Aber so das Timing war gerade perfekt dafür, dass ich quasi das machen konnte.
Also haben die da nicht nur den Hans Dampf bekommen, sondern auch einen extrem erfahrenen, technikversierten Schrauber, der massive Rennstreckenerfahrung hat. Und es hat sich ja dann gezeigt, dass sich dieses Konzept mehr oder minder durchsetzt. Du hast es angesprochen, 19 Jahre gibt es das jetzt in dem Bereich. Und die erste Geschichte war quasi Auto gegen Motorrad. Und ich weiß, dass dieses Konzept ja im Grip-Format immer, immer wieder vorkommt. Und das ist auch ein Punkt, der mir bei dir halt aufgefallen ist, den ich in diesem Zusammenhang sehr spannend finde. Du hast ja quasi einen Blick in beide Richtungen, auch wenn wir noch was aufdröseln müssen, was du angesprochen hast, grundsätzlich mit der Entwicklung. Du hast einen Blick in beide Richtungen, Auto und Motorrad, in dieser Mediengeschichte. Wie würdest du denn sagen, unterscheidet sich das denn? Du hast ja gerade auch schon gesagt, du hast gar keinen Bock, dass die Motorradfahrer irgendwie schlecht dargestellt werden in diesem Autokontext. Wie ist denn die Wahrnehmung so grundsätzlich auch in diesem Umfeld mit diesem Motorradthema? Ne? Also wie ordnen die denn das ein?
Ja, das ist die Frage ist super interessant. Die ordnen das leider sehr, sehr stiefmütterlich ein. Also man darf da mal mitmachen. Und das hängt aber sehr stark damit zusammen, wie wer am Ruder sitzt. Es hat eine Zeit gegeben, wo bei RTL 2 ein richtig cooler Typ war, der da den ganzen Laden geschmissen hat, der dann auch sagte, ich finde das Motorradthema super, das wird alles Zukunft haben. Und das war auch so der gemeint hat, irgendwann wird YouTube so richtig knallen. Also YouTube war ja auch noch nicht so bekannt. Und, aber in der Regel ist es so gewesen, so dass die Autokläuse unter sich sind und so der Motorradfahrer immer eher so belächelt wurde. So ja, der mit seinem Motorrad. Und ich habe mir nur immer gedacht, ja, ich bin ja mit allen gut. Weißt du, so, mir ist es egal. Ich war wahrscheinlich auch der Erste, der irgendeinen Doktor von irgendwas bei Mercedes AMG geduzt hat, wo alle so am Abend so am Tisch saßen. Oh, was ist mit dem? Ich hatte auch überlesen oder nicht gelesen, dass es eine Anzugpflicht gab. Ich bin da aufgekotzt mit meinem T-Shirt, hab den geduzt, alle haben aufgehört zu reden, habe ich mir gedacht, Alter, ich fühle mich hier nicht wohl. Und das ist ein bisschen lockerer geworden, aber nicht viel. Und das ist schade. Da sind die Motorradkläuse viel, viel cooler. Definitiv.
Aber sag mal, wenn jetzt der, ich habe den Namen gerade schon vergessen, Kutti, wie auch immer. Nicht Kotti, das ist eine andere Person. Dich so angesprochen hat und so bearbeitet hat, zu Grip zu gehen. Ich kann mir doch eigentlich vorstellen, da gab es doch bestimmt so viel mehr, die sofort gesagt hätten, ja. Also die sofort gesagt hätten, jo, ich bin damit am Start, ich mache das, gar kein Thema, ich will ins Fernsehen, geil. Du hast eher so ein bisschen hier, du brauchtest erst 3-4 Dates davor, bis du dann quasi dich bereit erklärt hast, da hinzugehen. Wieso? Also, wieso dann du und warum kein anderer? Und das interessiert mich schon.
Ja, so der Jens Kuck von vor dem Fernsehen, der war halt der Mechaniker. Und ich habe halt so den Laden im Kopf gehabt. Was? So einfach, ich habe mir nur gedacht, so im Endeffekt, was soll uns das bringen, ne? Wenn du nachher bei einem Format mitmachst, wo es dann heißt, ja, wieder so ein Organspender oder der Idiot mit der Karre. Das war eigentlich so der Hauptgrund, wo ich gedacht habe, so, nee, konzentrier dich lieber mal aufs normale Business, wo wir jeden Tag mit zu tun haben, wie mit irgendwelchen Fernsehtraumtänzereien. Also Klar, ich denke, dass in der jetzigen Zeit viele da heiß drauf sind, Fernsehminuten zu generieren. Und nach dem ersten Dreh muss ich auch wirklich zugeben, es hat mega Spaß gemacht, einfach mal was anderes zu sehen. Und weil ich schon immer fotografiert habe, habe ich mir auch gedacht, so, es ist interessant zu sehen, wie auch so ein Film produziert wird.
Aber nimm uns da nochmal mit. Also, man merkt, du bist ja wahnsinnig eloquent. Das ist dann ja oft auch schon was, was einem so ein bisschen in die Wiege gelegt wird, dass man einfach auch zwei gerade Sätze hintereinander rausgeben kann. Gelingt nicht jedem, ohne dass man das jetzt bösartig jemandem anlastet. So, es ist einfach ein Segen auch und du bringst es mit. Du hast eine wahnsinnige Medienpräsenz. Sonst wärst du, glaube ich, auch nicht so erfolgreich über die Jahre gewesen. War dir das damals schon bewusst oder wie muss man sich den Jens Kuck am Morgen des ersten Drehtages überhaupt bei Grip vorstellen? Warst du aufgeregt? Wie bist du da hingegangen? Mit welchen Erwartungen? Was ging dir so durch den Kopf als eigentlicher Zweiradmechaniker, freier Händler oder Werkstattchef, wenn ich so sagen darf? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, also die Idee war ja, ein Rennen zu fahren. Und das war ja im Prinzip schon nach meiner Rennkarriere in der Superbike. Und wo ich mir gedacht habe, naja, wir machen jetzt hier ein Rennen fürs Fernsehen. Was soll jetzt da werden? Also ich war jetzt nicht aufgeregt, ich war neugierig und habe mir nur gedacht, naja, ich gucke mir das jetzt mal an, wie das da abläuft und dann sehen wir weiter. Und so bei den ersten Testfahrten habe ich schon gesehen, so der Matthias, also es war ein Duell gegen Matthias Malmedy, da fuhr der noch nicht so gut Auto auch. Also das war ja auch Jahre zurück. Und das war ein paar Mal so richtig knapp, dass der das Ding irgendwo eintütet in so einer Wand, also am Sachsenring. So. Ich habe mir dann gedacht, Junge. Und dann hat die Redakteurin das damals schon gesehen, dass das Motorrad viel schneller ist. Hat sie gesagt, ja, hat sie mich auf die Seite gezogen, jetzt so mal unter uns. Das ist so ein Fernsehformat, ein Autoformat. Wäre jetzt schon cool, wenn das Auto gewinnt. Und da habe ich mir
Nein.
nur gedacht, Scheiße, genau das wollte ich ja nicht. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich sag nichts, ich halte die Klappe. Und dann sagt sie, ja, machst das Gas zu und dann, dass es auch was enger aussieht. Und dann war wirklich Dreh Nummer eins mit dieser Ansage, dass Matthias gewonnen hat und sich total gefreut hat. Dass es über die Jahre hat sich das bei ihm auch nicht geändert. Und dann direkt im Anschluss habe ich gesagt, na ja, wenn ich halt nicht eine Ansage kriege, dass ich hier das Gas zumachen muss, dann hätte es halt anders ausgesehen. Und dann hat sich Matthias auch mega aufgeregt, aber es war halt schon alles im Kasten. Also
Ach,
du kannst ja so.
der hatte gedacht, du hättest wirklich alles gegeben, so, hat sich total
Genau.
gefreut. Und hat er sich dann
Ja.
über dich aufgeregt oder über die Redakteurin oder
Nee,
wie war das?
über die Redakteurin. Über die Redakteurin hatte sich mega aufgeregt und war damals auch schon tiefer im Game drin und hatte auch mit der Produktion irgendwie was zu tun und hat sich tierisch aufgeregt, weil er es echt haben wollte. Und naja, dann war das Ding im Endeffekt gelaufen und nichtsdestotrotz hat es mir Spaß gemacht, einfach zu sehen, wie alles abläuft. Und ich habe auch gesagt, nee, wenn ihr mal wieder was machen wollt, aber wenn es fair ist und nicht gefaked, dann bin ich gerne wieder dabei. Und das war dann so ein Jahr später mit dem Update vom Audi, da hat er 8 Zwölfzylinder gekriegt, rief wieder die Produktion an und hat gesagt, ja, damals gab es so ein Rennen, sei ja so ein Fake-Rennen. Das wusste dann auch gar keiner mehr, so wie gefaked. Nee, wir machen schon ein echtes Rennen. Und dann wusste ich ja schon, was so auf mich zukommt. Habe ich gesagt, wenn wir nichts faken, dann mache ich dann noch einmal mit. So ist das dann weitergegangen.
Super spannend, dass dann auch so eine lange Pause dazwischen war, sich das entwickelt hat. Ich muss aber tatsächlich mal zu diesem ersten Event zurückkommen mit dem Matthias Malmedy, ne? Wo der da ja gepusht hat. Du hast gesagt, das war am Sachsenring, ne?
Ja.
So, jetzt ist ja der Sachsenring eine Strecke mit sehr wenig geradem Anteil und sehr viele Kurven. Und da hätte ja theoretisch das Motorrad hinter dem Auto per se liegen müssen, weil es einen Traktionsnachteil hat. Ne? Die Autos sind ja in den Kurven deutlich schneller als die Motorräder. Wie wäre das denn, also realistisch von dir eingeschätzt, ne? Dieses erste Event, wie wäre das denn gewesen, wenn ein Profi in diesem oder ein etwas talentierterer oder erfahrenere, sagen wir mal so, Fahrer gegen dich angetreten wäre und damals nicht der Matthias Malmedy. Wärst du gebügelt worden? Hättest du mit der KTM gewonnen? Wie würdest du es einordnen?
Also safe gebügelt. Und jetzt auch, also mit der Erfahrung, die Matthias jetzt hat, hätte mich auch komplett weggeputzt, weil die Einschätzung der Strecke, so wie du es jetzt sagst, ist komplett richtig. Also das war damals nur für mich leichtes Kanonenfutter, weil Matthias noch nicht so reingedrückt hat, wie er jetzt reindrückt und dem auch die Erfahrung gefehlt hat. Also der war auch vorher in anderen Formaten, haben die ein bisschen Spökes gemacht mit dem Auto. Aber es war zwar schon flott, aber noch nicht so koordiniert wie jetzt. Und jetzt, du hast dann die Entwicklung von ihm gemerkt, weil er ja kein richtiger Rennfahrer ist, sondern auch nur so TV-Racer ist. Aber wenn du das quasi jeden Tag machst, dann wirst du halt irgendwann dann auch richtig gut. Und jetzt mit gleichen Waffen gar keine Chance irgendwie. Das ist so.
Führ uns dann aber jetzt gerne mal so ein bisschen durch. Du hast ja gesagt, dann war zwischen ersten und zweiten Auftrag eine gewisse Zeit dazwischen drin. Dann hat sie aber doch eine gewisse Konsistenz bekommen mit irgendwann dann sogar Grip Bike Edition im eigenen Format. Wie ist es dazu gekommen? Waren das einfach extrem hohe Einschaltquoten? Kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Nicht deinetwegen, sondern weil ich doch einfach denke, die meisten sind voll offen für so ein Automagazin und bei Bike werden wahrscheinlich schon einige sagen, ist halt kein Porsche, langweilig so. Aber offensichtlich hat das den Sender ja nicht gestört, sondern es hat ja funktioniert. Wie kam es dazu? Also wie haben sich die Drehs weiterentwickelt? Wie kam es zur Grip Bike Edition?
Das war ganz witzig. Irgendwie früher haben die Leute ja eine Autogrammkarte immer gewollt. Und dann habe ich irgendwann mal den Sender gefragt, wie das ist, ob man nicht mal irgendwie Autogrammkarten kriegen kann, weil die anderen hatten Autogrammkarten. Da sage ich, ich habe sowas nicht. Ach, was machst du denn bei uns? Also vom Sender, ne? Sag ich, ja, ich bin dieser Motorradtyp. Ach, das ist ja voll witzig. Ja, kannst du nicht mal vorbeikommen? Haben die gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es mich gab, so. Also viel so zum Thema Quote. Obwohl, muss ich sagen, die Quote immer über Durchschnitt ist, wenn ein Motorrad dabei ist. Was ganz interessant ist.
Ach was.
Hätte ich gedacht. Genau. Und dann war der damalige Senderchef, der damals eigentlich auch schon sagte, so, das ist richtig cool und YouTube wird irgendwann richtig durch die Decke gehen. Der hat gesagt, so, pass auf, ich habe eine Idee, was wir mit dir machen. Du produzierst jetzt Videos auf YouTube für uns. Ich muss da jetzt nochmal einen Zeitsprung machen. 2 Jahre zuvor war ich mal eingeladen auf so einem Sender-Event auf der Wiesn. RTL 2 sitzt ja in München. Und dann habe ich so ein paar Clips auf dem Handy gehabt. Das war so immer eine Minute. Länger konnte ich auch nichts schneiden, weil mein Rechner nur gemacht war, um eine Rechnung zu schreiben. Und nach einer Minute ist er einfach abgestürzt. Also hatte ich so ein paar Ein-Minuten-Dinger auf dem Handy und habe auf der Wiesn, jeder hatte ein paar Mors Bier schon drin, habe ich denen das gezeigt, sage ich, das ist richtig witzig. Und so in Kombination 2 Jahre danach, ich brauche Autogrammkarten, du warst doch der mit den Clips und so, sagte dann dieser Senderchef so, du machst jetzt Videos für uns, für RTL 2. Ja, cool. Kriegst du eine Kamera, wir schicken dir eine Kamera und dann ziehst du einfach mal los und machst einfach Videos und schneiden tun wir das. Okay, habe ich mir gedacht, boah, jetzt geht's aber richtig ab. Und aber das im Endeffekt ja auch so neben der Arbeit machen müssen. Dann ist eine Kamera gekommen, so eine Selfie-Kamera, so ein Taschenformat. Legria von Canon, wo du so ein Bildschirm hochklappst. Und mit dieser Kamera sollte ich jetzt losziehen, Supercross filmen, irgendwelche geilen Events filmen. Sag ich, ey, ganz ehrlich, ich kann hier gar nichts filmen. So, das funktioniert ja gar nicht. Und da haben wir im Prinzip nur Scheiße gefilmt, Quatsch gemacht. Dann habe ich irgendwann selber meine Kamera noch gekauft, dass es ein bisschen besser wurde. Und die ersten Folgen haben die Mädels von den Nachrichten bei RTL in Köln geschnitten. Die Konferenz war Handy auf dem Küchentisch in der Kaffeeküche. Du Jens, was ist eine Gabel von einem Motorrad? Wie sieht das aus? Ich musste denen quasi beschreiben, wie die Sachen aussehen und die haben es dann zusammengeschnitten. Das war richtig wild. Das war richtig wild und es war schade, weil wir so viel Potenzial gehabt hätten, geile Sachen zu machen, aber keiner den Wert erkannt hat. Und das waren aber für mich so die Anfänge, überhaupt sich mit YouTube zu befassen. Also das war relativ früh und ganz am Anfang lief eine Grip-Sendung immer linear im Fernsehen und irgendeine private Person hat das dann runtergeladen, irgendwie vom Fernsehen und dann bei YouTube hochgeladen. Das lief eine Zeit lang ganz gut, bis Grip gesagt hat, wir brauchen auch einen eigenen Kanal. Und bis ich da diese Kamera geschickt bekam vom Sender, habe ich auch gar nicht gewusst, wie das Format heißt. Wir haben erstmal ein bisschen vorproduziert und irgendeiner hat dann gesagt, da, das heißt Grip Bike Edition. Boah, krass. Also hat den gleichen Namen wie die Fernsehsendung. Wir stellen uns an wie die größten Vollidioten. Aber es war mit Liebe gemacht und ehrlich gemeint und nicht zerredet. Und wir konnten im Endeffekt machen, was wir wollten. Das war cool. Das war richtig cool.
Jan, weißt du noch, was ich dir vorhin zur Michelin-Aktion erzählt habe?
Ja, Mann, bis zum 30.06. einen Satz der teilnehmenden Michelin-Reifen kaufen und registrieren, sorgenfrei testen und bei Gefallen noch 30 Euro Zufriedenheitsprämie abstauben.
Korrekt. Etwas ganz Wesentliches habe ich aber vergessen. Denn mit dem Michelin Anarchy Adventure 2 ist auch der neue Testsieger in der Rubrik Schotterreifen deines Lieblingsmagazins Motorrad Teil der Aktion.
Junge, Testsieger, Zufriedenheitsgarantie und 30 Euro Prämie, da kann ja mal gar nicht schief gehen. Und der 80-20-Reifen ist genau das Richtige für meine kleine GS.
Und für die große deines Papas. Schick ihm am besten gleich den Link zur Michelin-Aktion aus den Shownotes.
Darauf kannst du dich verlassen.
Damit hast du jetzt quasi schon den Schwung Richtung YouTube angedeutet, der ja weit über das Thema Grip Bike Edition hinausgeht. Wir haben ja dann quasi den Jens Kuck als Person in eigener Mission auf YouTube unterwegs. Das ist ein Thema, das wir in der zweiten Folge mit Jens besprechen werden. Bevor wir hier an dieser aber den Haken dran machen, möchte ich noch ganz kurz zurück auf das gehen, was du gerade angesprochen hast. Du bist in dieser Grip-Welt drin. Es gibt quasi jetzt die Grip Bike Edition. Du hast gesagt, wenn das dann heruntergeladen wurde und von einer Privatperson auf YouTube veröffentlicht wurde, hat das auch eingeschlagen, in Anführungsstrichen, wie eine Bombe. Du hast angedeutet, dass die Motorradfolgen mehr Zuschauer haben oder die Folgen, in denen ein Auto und ein Motorrad zusammenzusehen sind, mehr Zuschauende haben als das normale Format. Jetzt stellt sich für mich da anschließend die Frage, warum trotz dieser Erfahrung wird das Thema in Anführungsstrichen auf Senderseite so stiefmütterlich behandelt und ist so ein seltenes Format? Wie lässt sich das erklären? Weil eigentlich, du hast es auch eben schon benannt, ne? Es ist sehr, sehr viel Potenzial eigentlich da. Warum wird dieser Hebel nicht bewegt? Warum tut sich das Fernsehen, frage ich jetzt mal lapidar allgemein, so schwer mit dem Motorradthema, auch wenn eben nicht die Organspender thematisiert werden, wie du es vorhin auch so schön beschrieben hast?
Das ist eine Frage, die ich mir auch viele Jahre gestellt habe, weil mir viele Informationen auch gefehlt haben. Also Fernsehen funktioniert sehr, sehr komplex. Also immer wenn es eine Produktion gibt, muss der Sender quasi auch wieder Geld einfahren, indem er sagt, okay, wir haben Werbeblöcke und die müssen wir auch wieder verkaufen. Und wenn du jetzt ein Thema hast wie Motorrad, dann ist das immer für die so ein Überraschungspaket. Also das heißt, sie haben immer Angst, dass die Quote nicht passen würde und dass sie deswegen dann auch wenig Werbepakete verkaufen können. Und wenn wir jetzt zurückgehen in die Autobranche, dann ist das halt ein richtig großer Teich, in dem gefischt wird. Und wenn du das so ein bisschen mixt mit Motorrad, dann ist halt der größte Part immer noch Auto. Also es ist reine finanzielle Geschichte, wo man sagt, das ist eine sichere Bank und das sind die sicheren Partner produktbezogen, die dann eine Werbung schalten drauf. Also dieses ganze Thema ist einfach ultra komplex und das ist ja auch aktuell noch ein Thema mit D-Max. Also wo wir auch sehen, so, wir können ein Format wieder an den Start bringen, ein Fernsehformat an den Start bringen. Aber aktuell gibt es niemanden, der das bezahlen würde, lustigerweise. Obwohl wir auch hier ein 360-Grad-Format anbieten würden. Also das heißt, nicht nur lineares Fernsehen, sondern auch Social Media, Clips auf Insta, auf allen Plattformen, auf YouTube. Schwierig, echt schwierig. Man versucht alles, aber ich glaube, man darf nicht aufgeben. Das war früher beim Skateboardfahren schon so, ja. Da hast du dir eine Rampe gebaut, irgendwem hat es nicht gefallen. Jetzt gibt es Skateparks. Du musst einfach nur das aussitzen und warten.
Aber das ist gut. Ein ganz spannender Punkt und das kann jetzt auch der Abschluss der heutigen Folge sein. Wir machen hier gleich nämlich eine kurze Pipi-Pause und dann drücken wir erneut den Startbutton und was dann kommt, nämlich genau die Hintergründe zu Jens Werdegang auf YouTube, seinen heutigen Tun und was er nicht alles macht und auch so ein bisschen Ausblick, was so in den nächsten Jahren, was er so vorhat, aber auch gleichzeitig ein Rückblick, wie sich in seinen ganzen Jahren rund um die Motorradbranche diese verändert hat. Das werdet ihr in der zweiten Folge hören. Vorher wollen wir aber das genau nochmal kurz am Ende so aufdröseln. Du hast gerade kurz D-Max angesprochen. Für die Leute, die nicht mehr so richtig im linearen Fernsehen unterwegs sind, der Hinweis, du hast hier mit D-Moto heißt die Sendung, ein neues Projekt. Ich glaube, die erste Folge wurde jetzt ganz frisch im Juni veröffentlicht, auf die Beine gestellt. Sag doch da nochmal so ein bisschen. Also Grip ist damit ja Geschichte. Seit wann machst du das nicht mehr? Ich habe jetzt nicht mehr genau auf dem Folge, gibt es überhaupt noch Grip Bike Edition? Ich bin aus dem linearen Fernsehen sowas von raus und das verfolgt man dann irgendwie auch so nicht mehr. Ich schaue dann eher so YouTube tatsächlich. Wann hat das dann aufgehört und was hat es mit diesem D-Moto-Projekt auf D-Max auf sich?
Ja, tatsächlich hat jetzt Grip nicht aufgehört für mich. Ich bin ja da frei und als freier Protagonist immer gesetzt, wenn bei Grip ein Motorrad stattfindet. Und das D-Max-Thema haben wir uns schon lange ausgedacht, beziehungsweise die Produktion, die auch Grip produziert, die haben gesagt, wir können auch Motorrad und wir haben Bock drauf. Und wie ich eben schon sagte, du brauchst immer einen, der Bock drauf hat und dann kannst du was starten. Und diese erste Folge gibt es nur, weil wir gesagt haben, wir möchten jetzt einfach mal ein fertiges Produkt zeigen. So könnte diese Sendung aussehen. So könnte das nachher bei YouTube laufen. So könnte das überall zu sehen sein. So dass es was einfacher ist, das einfach mit einem Budget zu versehen, dass man sagen kann, ob wir starten jetzt mal eine ganze Serie. Und das war so der Hintergrund dieses Piloten. Und D-Max hat gesagt, wir haben Bock. Unsere Zielgruppe ist nämlich genau Mitte 40, wohnt zur Miete oder Eigenheim, schraubt gerne, angelt gerne, fährt gerne Auto und Motorrad. Und deswegen ist es genau die Zielgruppe, die wir damit ansprechen. Und mit dieser ersten Folge waren wir wohl auch Quotensieger zu der Uhrzeit, wo messbar waren, dass andere eingeschaltet haben. Also ich glaube, das Interesse ist da. Jetzt muss es irgendeiner nur noch machen. Und wir haben mal so probiert anzufangen, das zu machen.
Also an dieser Stelle auf jeden Fall der Aufruf an euch da draußen, wenn ihr Jens und das neue Format auf D-Max unterstützen wollt, schaut euch das unbedingt an. Normalerweise gibt es die Folgen bei D-Max auch in der Mediathek. Ich kann mich daran erinnern, wir haben ja damals mal mit einem meiner alten Arbeitgeber eine Steel Buddies-Folge zusammen produziert und die ist auch immer noch verfügbar. Ich gehe davon aus, das wird auch bei dem Moto so sein. Also unterstützt das, schaut euch das an. Das hilft uns allen, wenn das Thema Motorrad weiter kommuniziert wird. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte mit Jens Kuck weitergeht, denn wir sind ja immer noch im TV-Bereich, wir haben quasi noch 10 bis 15 Jahre zu erzählen, dann unbedingt hier ein Abo dalassen, denn das gibt es in der nächsten Folge, in der kommenden Woche. Wir werden jetzt hier im Anschluss direkt aufnehmen. Weitere Fragen stellen. Wir haben das ja alles sehr schön vorbereitet. Ihr müsst jetzt euch noch eine Woche gedulden und damit ihr es nicht verpasst, unbedingt Abo dalassen. Und an der Stelle, Jens, vielen Dank für das Gespräch hier zu Teil 1 der Specialty Gasgeflüster-Folge Captain Cook. Jan, danke dir. Danke euch da draußen. Und wir brechen jetzt kurz ab. Gehen mal ganz kurz für kleine Schneetiger und dann geht's auch schon weiter.
Bis bald, bis zur nächsten Folge.
Tschüss. Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüsterte Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Hab. Gasgeflüster, der beste Motorrad-Podcast.